Hallo und herzlich willkommen im Liebe dich echt Podcast. Dein Podcast für ein echt gutes Leben. Dieser Podcast ist für alle Menschen, die auf der Suche nach ihrem echten Weg sind. Für Menschen, die ein Leben außerhalb von 9 to 5 leben wollen und ihren eigenen Weg finden möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge und dem Host Annika Echt. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Lebe dich echt Podcast. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir habe. Britta Kunze ist bei mir und wir werden über Sex sprechen. Und ich bin schon ganz aufgeregt, über Sex mit dir zu sprechen, Britta. Aber ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, bevor ich dich mit dazu hole. Du bist ja aus deiner eigenen Geschichte heraus, aus deinem Leidensweg sozusagen in das Thema eingestiegen und hast gesagt, ich will alles lernen, ich möchte ein erfülltes Sexleben haben. Wie geht das eigentlich? Und hast dann von der Tantra-Ausbildung über die Arbeit als Domina tatsächlich, über Trauma- und Beziehungsarbeit dich 2016 selbstständig gemacht und begleitest seitdem Menschen dabei, ihr Liebesleben zu entfalten und ganzheitliches Wissen zu Sex, Lust und Genuss zu erfahren. Und damit ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Annika.
Sehr gerne. Ich würde gerne damit einsteigen. Der Podcast heißt ja Lebe dich echt. Und ich hole immer gern erstmal so ein bisschen den Rahmen dazu. Was hat denn ein echtes Leben mit erfüllter Sexualität zu tun? Vielleicht magst du da einsteigen.
Ja, total. Also ich würde sagen, es ist eine der Grundlagen von einem erfüllten Leben. So eine der Dinge, über die wir irgendwie nicht so gerne sprechen kulturell, aber wir sind alle durch Sex entstanden. Hoffentlich durch lustvollen Sex. Manche wissen das gar nicht und manche wissen, dass es vielleicht nicht so war. Und ich glaube einfach, dass unsere Sexualität einfach was ist, was uns ja das ganze Leben über begleitet. Ne? Also Kinder sind sehr sinnlich und sind sehr lustvoll. Es hat nochmal eine andere Ausrichtung als vielleicht eine Erwachsenensexualität. Aber diese Sinnesfreude, sinnliche Lust, sexueller Trieb ist ja einfach was, was uns auf der ganz animalischen Ebene, evolutionsbiologischen Ebene angeboren ist und was eine wichtige Rolle spielt, genauso wie andere Grundlagen wie Ernährung, wie bewege ich mich, ja, wie gestalte ich mein Leben.
Ja, es hängt ja auch alles mit allem zusammen. Ne?
Total, ja, und vielleicht wirklich dieses Lebe dich echt, also einfach rauszufinden, wer bin ich, ganz echt und ganz authentisch. Fernab von allem, was ich vielleicht an Konditionierung und Prägung mitbekommen habe, was gerade im Bereich von Sexualität sehr, sehr stark ist, was wir da an Prägung und Konditionierung mitbekommen. Und diese Schichten wieder abzupellen und zu gucken, wer bin ich denn ganz echt? Ja, wenn ich mich frei eise von vielleicht irgendwelchen heteronormativen Glaubenssätzen in Bezug auf die Rolle, die ich spielen muss und was das für meine Sexualität bedeutet und so weiter. Also, ich meine, wie du weißt, ich finde, es ist einer der Haupthebel, um echt bei sich ganz echt im Körper anzukommen und wirklich rauszufinden, was finde ich geil auf einer körperlichen Ebene, aber auch in allen anderen Lebensbereichen.
Ja, und das war auch so eins der größten Learnings, die ich bei dir ja direkt am Anfang in der Challenge hatte, dass es bei erfüllter Sexualität erstmal gar nicht um Sex haben, ich sag mal in dem mechanischen Sinne irgendwie geht, um das körperlich sein wirklich, sondern dass es davor ja ganz viele Ebenen gibt, wo die Begrenzung, die Glaubenssätze und Co. anfangen. Wo würdest du sagen, ist der Einstieg da quasi? Also wo fängt es an, wo hört es auf?
Gut, also ganz oft, ich meine, Menschen kommen zu mir aus zwei Motivationen heraus, entweder weil sie Probleme haben in ihrem Sex- und Beziehungsleben oder weil sie das Rauschen gehört haben, dass es da irgendwie noch mehr gibt. Ja, also entweder komme ich aus einem Leidensdruck oder aus einer Hinzu-Motivation, dass ich denke, ja, es läuft schon alles ganz gut, aber da geht ja vielleicht noch mehr. Und dann aber genau diesen Bogen zu spannen, den du jetzt auch gesagt hast, dass es eben nicht um Sex haben zwangsweise geht, sondern wirklich erstmal, wie gut kann ich mich in meinem Körper spüren? weiß ich eigentlich wirklich, nicht weiß ich, fühle ich wirklich, was ich mag und was ich nicht mag? Wo entspanne ich mich und gehe ich auf? Wo habe ich eine Anziehung? Wo habe ich eine Abstoßung? Warum ist das so? Ist das, was mein Verstand mir sagt, was geil und richtig und wichtig und sexuell erregend ist, wirklich auch das, was mein Körper als lustvoll und schön empfindet? Und um da überhaupt hinzukommen, muss man sich halt, also zu der Frage, wo fange ich an, ist ja dann doch auch oft erstmal so dieser Blick und diese Reflexion, wer bin ich sexuell bisher, was ist meine Biografie und warum bin ich so? Welche Annahmen habe ich über mich? Ne? Und es gibt einfach Menschen, die ganz viele Annahmen haben, die sie nie hinterfragt haben. So, und das, ich glaube, wir kennen das ja alle auch aus anderen Lebensbereichen. Ich meine, du bist Unternehmerin, ich bin Unternehmerin, also im Businessbereich, dass man sich irgendwann mal hinsetzt und wirklich überlegt, gut, wo komme ich eigentlich her, wo möchte ich eigentlich hin und das in Bezug auf Sexualität auch anzuwenden.
Mhm.
Genau.
Spannend. Ja.
Deswegen, also das, was du ja auch sagst, ich arbeite da ganz breit gefächert und es geht jetzt weniger um Technik, so dreimal schrub hier und fünfmal, keine Ahnung, drück da. Also, was ja alle wollen. Ich meine, viele wollen halt so das Patentrezept, die Lösung. Sondern ganz individuell zu gucken, auf einer Körperebene, auf einer Verstandesebene, auf einer emotionalen Ebene, was geht bei dir und wo hängt es vielleicht?
Ja, wobei du ja auch Angebote hast, wo ich lerne, wo muss ich drücken, spucken, ziehen.
Ja.
Auch das ist ja erlernbar, auch da können wir uns ja mehr Fähigkeiten, mehr Wissen aneignen, aber langfristig oder ich sag mal nachhaltig ist die Arbeit ja in der Regel, egal in welchem Bereich, ist ja bei mir mit Social Media und Co. nichts anderes. Erst wenn wir uns auch die Grundlagen und so dieses, wer bin ich im Kern, wie du das auch gesagt hast, mir das wirklich angucke, ne? Und lebe ich das, was ich wirklich möchte, oder sind es halt die Schichten, die ich von außen quasi aufgetragen bekommen habe? Wie kann ich denn für mich vielleicht, wenn ich jetzt auch zuhöre, das Rausfinden ist vielleicht das falsche Wort, aber das Hinterfragen oder anzufangen, mich zu hinterfragen, habe ich da solche Begrenzungen? Ne? Wie ist mein Bild? Wo bin ich denn da stark geprägt?
Mhm. Ja, ich glaube, es macht Sinn. Also so eine ganz einfache Übung ist, sich mal hinzusetzen, also so Glaubenssatzarbeit, einfach mal ganz bewusst selber hinzulauschen. Was sind Sätze, die ich zu Sexualität habe? Was ist Sex eigentlich? Was sind Sätze, die ich dazu habe? Was sind vielleicht Sätze geschlechterspezifisch? Und da gibt es ja schon mal ganz viel. Und das ist, also ich meine, ich sage das immer wieder, aber ich habe immer das Gefühl, dieses Verständnis zu kriegen, dass wir in einer Kultur leben, in einem Kulturkreis, wo einfach viele, viele Jahre christliche Prägung war. Selbst wenn man nicht in der christlichen Kultur aufgewachsen ist, es ist im Prinzip fast egal, in den ganzen großen Weltreligionen ist Sexualität eher negativ konnotiert. Ja, es hat viel mit Scham zu tun, mit Sünde. Es ist dreckig, es ist schmutzig. Jetzt gerade auch bei uns im Land der Dichter und Denker, wo der Intellekt ja so, ne, und dass du argumentativ und rational und logisch, und das ist so das Gegenteil von Sinnlichkeit und Körperlichkeit und Lust. Genau, und das heißt, eine einfache Aufgabe, die du machen kannst, ist, dich mal hinzusetzen und wirklich so einfach nur in dich zu sinken und zu gucken, was für Sätze kommen hoch rund um Sexualität. Und vielleicht kommt sowas wie, masturbieren ist irgendwie all, ja, also masturbieren ist doof, das, oder als Frau muss ich XY, als Mann muss ich, was auch immer. So, und dann kannst du das alles aufschreiben und einfach mal angucken und wirklich gucken und überlegen, was macht das, wenn ich das glaube? Und sehe ich vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich sexuell interagiere, dass mich das leitet.
Mhm.
Wenn ich es beim Sex nicht schaffe, wirklich anzusprechen, ne, was ich möchte und was ich nicht möchte, oder auch schon in der ganzen Körperlichkeit mit anderen Menschen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich Glaubenssätze habe, die mich davon abhalten, weil sonst würde ich es ja einfach machen.
Mhm.
So. Und dann kann man sich auf die andere Seite zum Beispiel vor einem Blatt schreiben, was sind denn Sachen, die ich gerne glauben möchte? Mein Körper ist genau richtig, wie er ist. Er ist ein Tempel aus Lust und Ekstase. Orgasmen haben ist easy und nice. Erst das Vergnügen und dann die Arbeit.
Das finde ich gut.
Genau.
Ja, cool. Ich würde direkt mit einer Frage aus der Community anschließen.
Gerne.
Was ja irgendwie auch so, ich finde, Richtung Glaubenssätze fast schon geht. Nämlich die Frage war, warum haben Männer und Frauen unterschiedlich Lust? Und ich würde die Frage ein bisschen abwandeln und eher fragen, ist das überhaupt so? Nimmst du das in deiner Arbeit so wahr oder wie ist das aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung?
Und das ist auch das, das ist der erste Gedanke, den ich hatte. Wer sagt, dass das so ist? Das ist so Konditionierung. Also das ist die Stimme der Konditionierung, die sagt, Männer haben immer Lust und Frauen nicht. Und natürlich kann es sein, und ich glaube eher, es gibt unterschiedliche Lusttypen. Es gibt Menschen, die einen einfacheren Zugang zu ihrer Lust haben. Es gibt Menschen, die einen weniger einfachen Zugang zu ihrer Lust haben. Oder weniger einfach klingt schon wieder so, die einen anderen Zugang zu Lust haben. So. Und das, was uns viele Jahre ja kulturell beigebracht wurde, ist, Männer sind immer geil, Männer haben immer spontan Bock und Frauen ja nicht. Und das ist Quatsch, ne? Also es gibt einfach Menschen, die eher spontane Lust empfinden, weil gerade irgendwie, weiß ich nicht, sie was sehen, was sie anspricht, weil sie was riechen, weil sie an was gedacht haben. Und es gibt Menschen, die eher reagierend sind. Das ist so dieses, der Appetit kommt beim Essen, ja? Also ich brauche wirklich erst explizite Erotik. Ich muss mich erst darauf einlassen und dann kommt die Lust. Und ich kenne sowohl Männer als auch Frauen, auf die eins von beiden zutrifft. Ja, also es gibt Frauen, die sagen, so, ich könnte immer so, was ja vermeintlich männlich ist, genauso wie ich Männer kenne, die sagen so, oh, ich habe das Gefühl, mit mir ist was falsch, weil meine Partnerin viel mehr Lust hat als ich oder viel spontaner. Und ich merke, wenn ich Stress auf der Arbeit habe oder was auch immer, dann kann ich mich gar nicht auf diesen Kanal eintunen. So, also Antwort auf die Frage wäre, ich würde es nicht an Mann und Frau festmachen, sondern ich würde es eher an spontan und reagieren festmachen. Es gibt unterschiedliche Lusttypen und und eher in Frage stellen, ob mir der Glaubenssatz was dient, weil wenn ich dann eben nicht entsprechend, wenn ich jetzt ein Mann bin, aber nicht immer Lust habe, dann denke ich, mit mir ist was falsch, genauso wie ich als Frau vielleicht denke, dass mit mir was falsch ist, wenn ich immer geil bin.
Ja, so. Ja. Da liegt ja auch wahnsinnig viel Bewertung wieder drauf, ne? Dieses als Frau überhaupt zu sagen, boah, ich habe irgendwie ständig Lust, wirst du direkt vielleicht in eine Ecke geschoben, als Mann wirst du dafür zelebriert. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was ich, sage ich mal, auch kennengelernt habe, womit ich aufgewachsen bin. Und allein das mal zu hinterfragen, ne? Und da wäre ja auch wieder ein Gedanke, einfach zu reflektieren, wie ist das eigentlich bei mir? Bin ich eher reagierend? Worauf spreche ich überhaupt an? Ich glaube, es gibt ja auch ein Modell wirklich dann zum Thema, wie reagiere ich oder wie werde ich besonders gut angeturnt. Ne? Ich
glaub, was sind meine Inhibitoren, also was sind meine Bremsen und was sind mein Gaspedal und wie stark ausgeprägt ist beides? Leute, die schnell und spontan Lust haben, haben eher geringe Bremsen und ein starkes Gaspedal und Leute, die eher reagierend sind, haben eher eine starke Bremse und ein vielleicht nicht so starkes Gaspedal. Aber da gibt es an der Stelle ein Buch. Ich würde gerne Emily Nagowski kommen, wie du willst. Da steht zwar drunter das neue Frauensexbuch, aber ich empfehle das allen Menschen, das zu lesen. Da sind ein paar Kapitel, wo sie sehr, sehr gut auch auf Anatomie, auf Konditionierung, auf all diese Sachen eingeht. Ich weiß nicht, ob du das dann nachher verlinken möchtest.
Ja, das ist der Plan. Super.
Ja.
Ja, perfekt. Ich würde da noch eine Frage anschließen.
Gerne.
Ja. Bezüglich, du hast eben gesagt, ne, das ganze Thema ist ja auch viel mit Charme einfach behaftet, zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob es in anderen Kulturen anders ist oder noch schlimmer ist. Die Frage war, welche Erfahrung du damit hast, nach dem Sex über den Sex zu sprechen. Und da war jetzt meine Frage wieder ein bisschen anders. Wie ist so deine Erfahrung oder gibt es da eine Empfehlung? Sollte ich lieber vorher drüber reden oder danach, was passiert ist?
Ich finde, du solltest immer drüber reden.
Gut.
Also ich finde die Frage, zum Beispiel in meiner Beziehung, wir haben ganz oft nach dem Sex Evaluationsgespräche und Evaluationsgespräch klingt total scheiße. Es ist wirklich, dass wir so nachspüren und nachklingen lassen, was ist gerade passiert und wie war das? Welche Abbiegung habe ich eigentlich wo wie genommen? Also so, und das ist in meiner Partnerschaft fast schon wie so ein Ritual, aber einfach, weil wir das beide total mögen. Es ist so, wie wenn man einen schönen Kinofilm gesehen hat und sich danach nochmal drüber unterhält oder ein leckeres Essen gegessen hat. Also es ist so ein, oder eben auch, wenn was vielleicht nicht so positiv war, ne? Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Es gehört zum Sex mit dazu. So wie zu allen Dingen, siehe Kino, das manchmal geht man mit einer riesen Erwartungshaltung rein und es läuft nicht oder es passt, also es ist so diese verromantisierte Vorstellung, dass Sexualität immer schön sein muss. Also auch ich als Sexualcoachin mit einem Partner, der auch diesbezüglich weitergebildet ist, auch wir haben manchmal scheiß Sex. So. Auch
nein.
Nein, aber wir haben auch manchmal, das sind wirklich beide so, was war das denn jetzt irgendwie für ein Tape? Ja, und was für ein Stress? So. Und auf der anderen Seite, vorher drüber zu sprechen, macht auch Sinn, vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht gut kennt, aber manchmal auch gerade, wenn man sich schon ganz lange kennt und alles nur noch so auf Automatik gestellt ist, ja, wirklich zu schauen, hallo du, was brauchst du denn heute? Worauf hast du eigentlich Lust? Und da mag ich nochmal diese Analogie mit dem Essen nehmen, ne? Wenn, oder in Urlaub, Annika, wenn wir zwei jetzt in Urlaub fahren würden, würden wir uns ja vermutlich vorher unterhalten, magst du eher in die Berge oder eher ans Meer? Was ist dir wichtig? Willst du die ganze Zeit Städtetour oder eher abhängen? So. Und dann diese Gespräche eben auch über Sexualität, über Körperlichkeit, über Sinnlichkeit zu führen, ist sehr hilfreich, um ein erfülltes Liebesleben zu entfalten.
Mhm. Ist irgendwie mehr einfach auch zu normalisieren, drüber zu sprechen, ne? Ob es jetzt unter Freundinnen vielleicht auch ist, unter Kolleginnen und natürlich auch mit dem Partner. Da würde ich den Bogen nochmal zu dem Thema Scham spannen. Wenn ich jetzt merke oder wenn ich auch zuhöre, in der Regel merkt man ja recht schnell, bin ich jetzt offen, mir dieses Gespräch hier anzuhören oder denke ich, Gott, da könnt ihr doch jetzt nicht drüber reden. Mhm. Wie kann ich denn anfangen, da vielleicht auch meine Scham mehr abzulegen und da einfach auch offener drüber zu oder offener generell damit umzugehen? Ist das einfach Übung und es tun, also reden?
Es sind verschiedene Faktoren. Das eine führt so ein ganz bisschen auf die Ausgangsübung hin. Also wenn ich jetzt merke, es fällt mir leicht, über Essen zu reden, es fällt mir leicht, über Kultur zu reden, es fällt mir leicht, über Sport zu reden, es fällt mir leicht, über Mode zu reden, aber es fällt mir nicht leicht, über Sex zu reden, dann hat das vermutlich tiefer liegende Gründe. Da kannst du dann wieder forschen, was glaubst du denn, warum das nicht geht oder was ist da anders? Ja, aber das macht man noch nicht oder darüber spricht man oder das muss doch einfach so klappen oder das killt die Romantik oder weiß der Kuckuck, was da für Glaubenssätze hochkommen. Da genauer hinzugucken, woher kommt der Glaubenssatz, dient mir das, nützt es, also so. Dann ist es definitiv eine Übungssache. Und das wirst du ja jetzt vielleicht auch aus der Zusammenarbeit mit mir wissen, dass es manchmal am Anfang ist es so, also gerade wenn man aus der Ecke kommt, boah, das kann ich jetzt doch gar nicht sagen. Oder dann fühlt sich der andere vielleicht zurückgewiesen oder was da alles hochkommt, auch an Stories oder an Mustern. Das heißt, das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Ich zum Beispiel, ich wirklich, ich war früher sehr verschämt. Ich hatte viel Sex, aber ich war auf einer Ebene sehr, sehr verschämt, was dazu geführt hatte, dass ich keinen besonders erfüllenden Sex hatte. So, und anzufangen, das hat sich am Anfang jedes Mal angefühlt wie Sterben. Mich ehrlicher zu zeigen, ja, zu sagen, fünfmal zu sagen, ich brauche, dass das sanfter ist. Oder einfach zu sagen, hör zu, ich genieße das gerade voll mit dir, hier Zeit zu verbringen, aber ich habe heute definitiv keine Lust, mit dir zu schlafen, weil XYZ, ja. Genau. Und last but not least, es ist natürlich auch hilfreich, mit wem umgebe ich mich. Mhm. Und es gibt einfach Menschen, die grundsätzlich offener sind und es gibt auch Menschen, die zuer sind. Und das kennst, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Also so als Jugendliche, ne, so wo das ganze Thema noch neu ist und je nachdem, wie der Partner drauf war, zu merken, entweder ist es alles viel einfacher, darüber zu sprechen, oder ist es so voll klemmig. Und oftmals passen wir uns ja sehr an unser Umfeld an. Das heißt, wenn ich ein paar Mal so ein Feedback bekommen habe von jemandem, boah, das ist aber jetzt unromantisch, dass du das ansprichst, dann kann ich entweder selbst ermächtigt sagen, okay, dann sind wir vielleicht einfach kein gutes Match, oder dass ich sage, hey, mir ist das ganz wichtig, darüber zu reden und ich glaube, auch nur so kann es besser werden. Oder ich fange an, mich runter zu dimmen und zu verbiegen und zu verdrehen und sage, okay, dann spreche ich es halt nicht mehr an, aber so richtig geil läuft es halt auch nicht. Das heißt also da, das, was wir ja im Mentoring haben, auch ein Feld an Menschen zu kreieren, mit denen ich mich unterhalten kann und die offen sind für das Thema, ist so hilfreich. Weil man sich da auf einer anderen Ebene begegnet.
Ja, und wie du es auch gesagt hast, also ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, ist ja kein, wir lüften jetzt das Geheimnis, dass ich bei dir im Mentoring bin.
Du hattest gesagt, dass du mit mir arbeitest, das hast du als Erste gesagt, deswegen
habe ich es gesagt. Ja. aber das hätte ich tatsächlich, als ich ins Mentoring gekommen bin, wahrscheinlich auch nicht öffentlich gesagt, weil jetzt wissen ja Menschen, dass ich da vielleicht Themen hatte. Also ich hatte da ja auch super viele Bewertungen und bin ja auch reingekommen ins Mentoring und weiß noch in dem ersten Call, wie ich dachte, um Gottes Willen, das ist mir hier alles zu viel. Hier sind Männer, unterschiedliche Altersklassen, das geht doch nicht. Da ist ja ganz viel bei mir passiert. Ja. Und über die Zeit hinweg, jetzt bin ich einfach schon entspannter geworden und ja. ne, auch offener darüber zu sprechen und sehe es inzwischen auch so, es darf einfach normal sein, wie über das Essen, über den Kinofilm zu sprechen, auch über Sex zu sprechen. Gerade mit jemandem, mit dem ich dann auch in eine intime Beziehung gehen möchte, dann nicht so ein, ne, so ein Baustrom zu machen und, oh Gott, ich könnte jetzt was Falsches machen, sondern einfach das vorab auch schon mal zu adressieren und irgendwie zu gucken, wo stehe ich, wo steht der andere.
Ja, und es gibt Menschen, ich meine, es gibt Menschen, die kommen zu mir in die Einzelarbeit beispielsweise, also die würden noch nicht mal ins Mentoring, ne? Ich lege immer Leuten auch Gruppenerfahrungen nahe, weil man da so viel voneinander auch mitkriegt und lernt und löst. Aber es gibt Leute, die kommen zu mir, ohne es ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu sagen. Mhm. Weil so eine Scham drauf ist, so, ja, also noch nicht mal dem Menschen, wo sie vielleicht, also da geht es ja viel um Intimität und wie, ja, also ja. Ne, das ist ja auch eine Frage, die ich oft stelle, wie, ich finde, Sexualität hat ganz viel damit zu tun, wie sicher ist es, ich zu sein? Wie sicher ist es, wirklich mich zu zeigen mit dem, was mich bewegt, was mich erregt, was mich abturnt, was mir gefällt, was ich brauche, was ich körperlich mag, was es emotional mit mir macht? Und da ist nackt sein und Sex haben ist halt ein Ort, der potenziell sehr verletzlich sein kann. Aber eben auch nicht. Viele Leute ficken vor sich hin und wundern sich dann, warum es nicht wirklich sie berührt, so, oder nicht sie wirklich erfüllt. Ja.
Spannend, ja. Ich habe tatsächlich früher immer gesagt, Sex ist mir nicht so wichtig, weil ich einfach keine Freude am Sex hatte. Glaubst du oder weißt du das aus deiner Arbeit? Gibt es wirklich Menschen, denen es nicht wichtig ist, oder ist das meistens doch eher so ein Schutzmuster von, ich habe eigentlich keine Freude, ich will nicht richtig hingucken und mich nicht damit beschäftigen, weil vielleicht mehr Schmerz dahinter liegt?
Also so ein Thema, was ja in den letzten Jahren auch medial mehr thematisiert wird, ist das Thema Asexualität. Mhm. Und ich meine, ich bin Sexualcoachin und ich weiß, dass das jetzt ein sehr, sehr dünnes Eis ist, aber ich kann mir fast immer gar nicht vorstellen, dass es das gibt. Jetzt ganz, weil ich wirklich glaube, es geht darum, herauszufinden, welche Art von Kontakt. Mhm. Ne, bei einer erfüllten Sexualität geht es nicht darum, penetrativen Sex zu haben und du musst dann einen Orgasmus haben und dann ist alles richtig oder beide. Sondern es geht bei mir immer ganz doll darum, wie finde ich heraus, also wie lebe ich das? Wie finde und lebe ich das, was wirklich mich beflügelt? Und das kann sein, ne, über eine verbale Erotik, über Fantasien, das kann sein über eine Körperlichkeit, das kann was ganz Zartes sein, was vielleicht eher Richtung, ne, es gibt einfach sehr hochsensible Menschen, denen ist vieles von dem, was uns sexuell vermittelt wird, ist einfach schon viel zu viel, viel zu schnell, viel zu krass. Und ich denke schon, dass in jedem von uns, und ich komme da jetzt echt aus der Seite der Wissenschaftlerin, evolutionsbiologisch, also ich habe ja in einem vorigen Leben auch Naturwissenschaften studiert, ich würde schon sagen, dass es sehr dem Tier, Mensch zu eigen ist, einen sexuellen Trieb zu haben und irgend so eine Art biologisches Programm in sich zu haben. So.
Ja.
Und aus dieser Warte kommend, finde ich das Konzept von Asexualität, ich glaube, da geht es eher darum herauszufinden, was brauche ich? Wo fühle ich mich wohl? Es kann sein, dass es was ganz, ganz anderes ist als das, was ich konditioniert und beigebracht bekommen habe, was Sex ist.
Mhm. So. Ja, spannend. Ja. Ja, auch da einfach hinzugucken und auch dem Raum zu geben. Ne? Vielleicht zu sagen, hey, heute interessiert es mich nicht, aber ich würde es gerne ändern, weil ich glaube, da sind wir uns einig, es ist so ein wichtiger Part, gerade wenn man Partnerschaft auch leben möchte.
Aber auch für sich alleine. Also weißt du, Annika, ganz oft, ich meine, es kommen Leute zu mir und sagen, ja, die Sexualität unserer Partnerschaft ist scheiße. Dann sage ich, ja, aber wie ist denn deine Solosexualität mit dir? Ja, ist auch nicht, also ist entweder nicht existent oder ist einfach diese schnelle Schrupp-Schrupp-Entspannungsding. So, also so, aber auf der anderen Seite erwarte ich, verführt zu werden und ne, irgendwie so. Und das ist, also ich finde, es hat ganz viel auch mit einem Umgang mit sich selber zu tun. Und du hattest eben die Frage gestellt. Also ich glaube, ich habe es erlebt in Menschen, die gesagt haben, ich habe überhaupt keinen Bock auf Sex. so, wo, nachdem sie bestimmte Themen aufgelöst haben, sie plötzlich ganz viel Lust und auch Sex-Drive hatten. Genauso wie ich Menschen kenne, die so übersexuell sind. Also es gibt ja wirklich auch Leute, die so sexsüchtig sind, wo auch Sexualität auch ein Muster und ein Coping-Mechanismus ist, wo, wenn man sich tiefere Themen und Bedürfnisse anguckt, das auch abflachen kann. Ich glaube nicht, dass, nochmal, es geht nicht darum, dass alle ständig Sex haben, aber es geht darum, dass du einen Zugang zu dieser Energie in dir hast. Mhm. Und nochmal der Bogen zu dem, was du gerade gesagt hast. Sag's nochmal, wo waren wir gerade?
Wir waren gerade schon bei Solo-Sex haben und gibt es Menschen, die gar keine Lust auf Sex haben?
Genau. Ja, okay, aber ich krieg's gerade nicht mehr. Da war noch irgendwas, was ich dazu sagen wollte.
Gleich,
aber
gleich wieder.
Ja, einfach das, also diese, jetzt weiß ich's wieder. Genau, und dieses, ich habe keine Lust auf Sex, ist ja auch so ein bisschen vielleicht auch da wieder, um eine Analogie zu ziehen, zum Beispiel zur Ernährung oder zu Sport. Also es hat halt ein bisschen auch was mit einer Entscheidung zu tun, wo ich vielleicht weiß, wenn ich mich dem Thema zuwende, und nochmal, es geht nicht darum, dann zwangsweise Sex zu haben oder Orgasmen zu haben, aber mich dieser Sinnlichkeit und was macht mir eigentlich Spaß, kann das ja was sein, was eine Riesenressource ist. So, und zum Beispiel ich, wenn ich jetzt Sport mache, das ist jetzt nicht immer so, dass ich denke so, Mensch, ich habe jetzt aber so richtig Bock, Sport zu machen, sondern ich weiß einfach, es tut mir gut und ich weiß, dass ich mich danach auf jeden Fall richtig viel besser fühle. So, und also auch da wieder dieses Thema, wie möchte ich mich fühlen? Was ist mir wichtig? Und was du gesagt hast, klar, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und Sexualität da ein großer Konfliktpunkt ist, macht es halt, ist es eine Einladung, da hinzugucken.
Mhm. Ja. Gibt es Statistiken oder hast du Zahlen im Kopf, bei wie vielen Paaren das ein Problembereich ist? Gibt es über sowas irgendwelche Dokumentationen?
Da gibt es Dokumentationen zu, aber ich habe tatsächlich, obwohl ich öfter mal so Studien lese, wie viel Prozent der Deutschen sagen, dass sie jetzt mit ihrer Sexualität zufrieden sind oder nicht. Also wir versuchen das ja immer in Zahlen zu packen, wie häufig ist häufig genug und ab wann ist es zu wenig. Ich habe es jetzt nicht oben aufliegen. Ich müsste es jetzt echt auch googeln, aber ich kann mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so 20% der Bevölkerung super happy sind und 20% super unhappy sind und dann vielleicht so der Mittelbereich kippt mal dahin, mal dahin.
Ja, ja, ich meine, das weiß in der Regel ja auch jeder selber, bin ich damit zufrieden oder ist das, ne? Weil wenn es ein Thema ist, dann ist es ja irgendwie dauerpräsent, weiß ich aus eigener Erfahrung. Von daher muss man da wahrscheinlich jetzt gar nicht fragen, habe ich eigentlich eine erfüllte Sexualität mit meinem Partner oder nicht?
Ja, wohl. Ich fand meine eigene Reise da drin spannend, dass ich ja sozusagen, ich habe ja immer versucht, Sex so zu leben, wie ich gedacht habe, dass es normal ist und gut ist und richtig ist. Deswegen hättest du mich mit 20 gefragt, wie meine Sexualität ist, hätte ich dir gesagt. Also Annika, mal unabhängig davon, dass ich beim Paarsex nie Orgasmen habe, habe ich eine total erfüllte, ja, also ich lebe mich aus und ich probiere Dinge aus und ich habe ja auch Sex und ich mache das so wie in den Filmen. So, ja. Also check. Also ich hätte schon irgendwie gedacht, ja, läuft, nur halt mit mir ist irgendwas falsch, weil ich halt nicht beim Paarsex kommen kann. Und dann sozusagen mit Einstieg in dieses Thema mit 30, also wo ich mich 10 Jahre ganz intensiv ja jetzt schon diesem Thema widme, merke ich, ey, Alter, also das, was ich mit 20 als guten Sex mir selber verkauft habe, das war räudigst. So. Und das ist tatsächlich was so, na, auch wenn ich mit älteren Klienten arbeite. Ich habe jetzt eine Begleitung angefangen von einem Mann, der seit 25 Jahren verheiratet ist mit seiner Partnerin, auch meinte, dass ihre Sexualität eigentlich jetzt erst so seit 3 Jahren anfängt, wirklich gut zu sein. Und das war ihnen vorher aber auch nicht so bewusst.
Ja, ich habe das bei dir bei Instagram gesehen, da hattest du, ich weiß den Spruch nicht mehr ganz genau, aber so nach dem Motto, wenn ich halt Energie reingebe, kann mein Sex auch nur, oder wenn ich hingucke, kann der Sex erst besser werden. Ne? Also auch da zu sagen, ich gebe dem ganzen Raum und auch wenn ich vielleicht sage, ich habe schon ein gutes Sexleben, trotzdem mal dahinter zu gucken. Und ich würde jetzt gerne noch ein Thema, also ich habe ja noch so viele Fragen. Weil du das jetzt eben auch angesprochen hast, ne? Auch so mit dem, wie wachsen wir auf? Und gerade, ich sag mal, die Pornoindustrie prägt uns ja auch in frühen Jahren oder auch nicht, je nachdem, wie man damit aufwächst. Wie siehst du das? Würdest du sagen, es braucht da stärkere Regularien auch, dass es schwieriger ist, da irgendwie einen Zugriff zu bekommen zu Seiten wie OnlyFans und Co. auch, um Jugendliche zu schützen, die da vielleicht, ne, aufwachsen, noch gar keine eigenen Erfahrungen haben? Oder meinst du, das ist was, das gab es eh schon immer, auch wenn es nicht digital war, in anderen Formen mit Playboy und Co., geht eher um eine andere Art und Weise, damit umzugehen?
Ich glaube, Zweiteres. Also es ist immer so ganz schwer, was wegzumachen, was jetzt da ist. Also weißt du, da kenne ich mich jetzt vielleicht auch nicht genug mit Cybersecurity aus, aber ich sehe das irgendwie nicht, dass man plötzlich YouPorn blocken kann. Ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, wie werde ich ein Erwachsener, der sexuell erwachsen ist und ja, und der auch entsprechend als Vorbild etwas leben kann in Bezug auf Intimität und Sinnlichkeit und Selbstverantwortung. Und wenn ich jetzt Eltern bin, auch, ja, wie führe ich meine Kinder an das Thema heran? Und ich glaube, das ist eigentlich viel wichtiger, weil letzten Endes so, also du kannst, das weißt, ne, ich im Internet, du kannst dir mit wenigen Klicks, ich meine, du kannst dir den krassesten Kram angucken in alle Richtungen. Es ist ja nicht nur Sexualität, es ist auch Gewalt, es ist alles Mögliche. Und ich glaube, der beste Weg, wenn es jetzt darum geht, Jugendliche da vor irgendwas zu schützen, ist ein gutes Vorbild zu sein und gute Bildung und da eher eine Hand zu reichen. Was ja auch wieder so ein ganz großes kulturelles Tabuthema ist, ne? Also dieses ganze Thema, warum und wie muss ich Kinder und Jugendliche vor Sexualität schützen? Und was ist ein verantwortungsvolles Heranführen an das Thema? Und was heißt das moralisch? Was heißt das ethisch? Also das braucht, ich meine, ich weiß, dass das so richtig hot, der heiße Scheiß ist, so, der auch sehr kulturell, sehr widersprüchlich diskutiert wird. Aber ich meine, die kurze, knappe Antwort auf deine Frage ist, ich glaube, es geht nicht darum, die Webseiten zu sperren, sondern einfach eine andere sexuelle Bildung zur Verfügung zu stellen.
Ja, spannend. Sehe ich tatsächlich auch so. Ich kam da drauf, weil in England gerade so Gesetze diskutiert werden, wo du dich dann erst verifizieren musst, dass du wirklich 18 bist. Und mein Gedanke war dazu eben auch, wenn ich wirklich will, finde ich halt Wege, das auch zu umgehen. Es ist ja alles irgendwie relativ einfach dann auch möglich. Und dass es eher auch da wieder darum geht, es zu normalisieren, drüber zu sprechen. Und es ist da auch nicht so, sind wir wieder beim Thema Scham, schambehaftet ist und es vielleicht einfach anders damit umgegangen wird, ja.
Ja, und alles, ich meine, alles, wo wir so einen Deckel drauf machen, kulturell, das bricht dann meistens irgendwo anders hintenrum durch. So. Und ich glaube, nochmal mit diesen ganzen Schattenthemen, also es wird ja gerne, ne, Wut, Aggression, Sex, Fetische, irgendwie all das, Inzest. Ja, es sind ja alles diese Buzzwords. Das ist, hier, ich mache ja eine Weiterbildung demnächst und wo ich genau nochmal auf einer Metaebene reintauchen möchte in diese Themen, dass wenn ich auch für mich als Privatperson oder wenn ich selber mit Menschen arbeite und die kommen halt mit diesen großen, großen Tabuthemen, wirklich zu gucken, was liegt da drunter und das, was da drunter liegt, diese Bedürfnisebene, das kann man immer alles lösen und da kann man, glaube ich, sehr gesunde und selbstverantwortliche Arten finden, das zu leben, also, ne, eben im Rahmen von Legalität und auch im Rahmen von einem gesunden Miteinander. Und deshalb in dem Moment, wo ich bestimmte Sachen ganz doll tabuisiere, unterdrücke, verteufel, siehe die katholische Kirche beispielsweise. Ich glaube, die haben noch sehr viele Missbrauchsvorwürfe, die da am Laufen sind, ja, was einfach diese Bigotterie zeigt. Oder in den USA, wo Prostitution verboten ist. Und in den USA hast du einfach, also ganz viele Pornos kommen aus den USA und also, weißt du, es ist so immer diese beiden Seiten.
Ja, man findet dann halt andere Wege, es irgendwie auszuleben. Ne? Ja. War das tatsächlich, wenn du darüber sprechen magst, als du als Domina gearbeitet hast, auch so eine Erfahrung, die du gemacht hast, dass die Menschen mit Charme erstmal vielleicht gekommen sind und gesagt haben, oh, ich habe mich irgendwie zu Hause nicht getraut, es anzusprechen und möchte es aber eigentlich doch ausleben?
Ja, klar, natürlich, dieser Wunsch vielleicht Kontrolle abzugeben oder vielleicht sogar der Wunsch, also ne, das ist, viele haben ja so ein stereotypes Bild, was BDSM bedeutet Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Spielwiese, um eben mit ganz vielen Tabuthemen in einem bewussten, konsensuellen Raum spielen zu können. Und es gibt ganz unterschiedliche Richtungen, in die gespielt werden kann. Aber deine Frage, klar, ganz viele Menschen haben eine Riesenscham, bis hin zu, hallo, ich hatte eine Riesenscham, als Domina zu arbeiten. Ja, also allein, und deswegen habe ich es gemacht. Also es ging wirklich für mich. Ich bin Domina geworden oder ich habe ein halbes Jahr als Domina gearbeitet im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung, um mir, ja, ist so, um mir meine Themen anzugucken, um eine integrierte Person zu werden und zu sagen, okay, gibt es vielleicht ein Thema, wo ich dominieren möchte, wo ich kontrollieren möchte, wo ich vielleicht auch wehtun möchte, wo ich, was auch immer, und das ist ja alles so wie, nein, das darf ich nicht. Ich bin doch ein ganz braves Mädchen. Also, ja, und oder gibt es vielleicht ein Thema, wo ich Verachtung habe, ja, oder wo ich sadistisch sein will? Und ich glaube, dass alle Menschen, dass wir alle das haben. Wir haben alle diese Vielfalt von Mutter Teresa bis hin zum schlimmsten Mörder. Und also, wir kennen das alles. Und es geht darum, wie kann ich erwachsen und selbstverantwortlich mein Leben leben und gestalten und auch meine Sexualität leben und gestalten.
Ja, alle Teile einfach auch annehmen, ne? Und das... Ja. Sich anzugucken. Muss man als Domina eigentlich eine Ausbildung machen?
Nein, das muss man natürlich nicht. Das ist wie, ich glaube, in der Sexarbeit, ne? Also es ist, oder wie in ganz vielen, das ist ja Quatsch, es betrifft ja jetzt nicht nur Prostitution. Es gibt ja ganz viele Bereiche, wo es nicht unbedingt eine Ausbildung oder eine Zertifizierung für braucht. Ich habe damals, ich bin zu jemandem gegangen, einer Person, wo ich wusste, dass sie als Domina arbeitet. Mhm. Übrigens auch jemand, der, ich weiß gar nicht, ob Psychologie studiert oder auch, also ja, wo einfach auch wieder direkt ganz viele dieser Vorurteile gebrochen worden sind. Und bin dann in Berlin ins Studio Lux gegangen, was ein sehr bekanntes Studio ist, die manchmal auch so kleine Kurse anbieten. Mhm. Und es geht natürlich schon darum, dass je nachdem, was du machst, also gerade im Bereich irgendwie Krankenhaus, Play etc., da arbeiten schon Leute meistens auch mit einer guten medizinischen Grundausbildung, weil du teilweise Dinge machst, die gefährlich sein können. Mhm. Und wenn du ein verantwortungsbewusster Mensch bist oder vielleicht auch einfach erfolgreich in diesem Beruf arbeiten willst langfristig, dann macht das halt total Sinn, sich da Grundlagen anzueignen.
Ja, spannend. Wäre nochmal ein ganz neues Seminarangebot, Persönlichkeitsentwicklung als Domina.
Ja, ich meine, auf so Seminaren, wo du sozusagen with the shadow part spielst, ne, wir haben ja, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel so ein Modell von Dark and Light, Masculine and Feminine Energy, ja, wo man kulturell leben wir halt immer in diesem vermeintlich nach vorne raus, in diesem Itty-Titty und sag immer wie artig Danke und du sollst deinem Nächsten lieben und dienen und bla, all das. Und aber auch diese Anteile von, ich will das jetzt so und so muss das jetzt sein. Und auch die Qualitäten da drin, ne, führen zu können, sich nehmen zu können, Ansagen machen zu können. Und das heißt, in Seminaren, wo du dir diese Aspekte anguckst, also es gibt ja so Archetypen auch, ist definitiv die Kriegerin oder der Krieger auch ein Aspekt. Aber du hast recht, Annika, wenn wir so drüber reden, man könnte auch mal eine Ausbildung machen, jetzt wirklich in Bezug auf sexuelle Archetypen. Und da wäre dann definitiv die Domina oder der Domino, wäre auch ein Anteil.
Ja, du, warum nicht? Du hast ja schon gesagt, du wirst in Zukunft auch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung in dem Bereich, also nicht als Domina jetzt, sondern generell mit sexueller Arbeit auch anbieten für Coaches oder auch Privatpersonen. Also da ist ja auch ganz viel... Ja. Am Entstehen und am Passieren. Jetzt muss ich mal auf meine Liste schielen. Ich habe ja noch einige Fragen.
Mach gerne.
Ich würde tatsächlich gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen. Den hast du vorhin schon mal angerissen. Dieses Thema Solo-Sex. Mhm. Würdest du sagen, das ist somit einer der Grundbausteine, um auch erfüllte Sexualität leben zu können?
Ja. Allerdings definiert als Solo-Sex dieses herauszufinden, dass ich für mich herausfinde, wie ich in meinem Körper, wo und wie ich in meinem Körper Lust empfinde und wo und wie ich Lust auch vielleicht potenzieren kann. Mhm. Also und auch da auch wieder, es ist etwas, ne, also was viele, viele Kinder sehr natürlich leben und es geht um diesen Zugang zur Sinnlichkeit und einfach radikal das zu machen, was sich gut anfühlt. Sei das jetzt irgendwo rumzuwippen, sei das jetzt keine Ahnung, Regenwürmer zu sezieren oder sonst was. Also ja, es geht ja ganz viel um diese, ne, oder also um diese Sinnlichkeit.
Ja.
Das heißt, in der Solosexualität geht es darum, wie bewohne ich meinen Körper oder auch vielleicht zu erforschen, jetzt in meinem Mind, was sind da erotische Fantasien, womit kann ich mich antören, was sind Leitmotive. Es gibt so eine Theorie von einem Psychologen, dass einfach jeder Mensch so ein erotisches Kernmotiv hat, dass unsere erotischen Kernmotive, na also es gibt Menschen, die haben eher Gewaltfantasien, es gibt Menschen, die haben eher so ganz romantische Fantasien, also es gibt wie so unterschiedliche Fantasientypen. Da geht es überhaupt nicht darum, ist das gut oder ist das schlecht, aber dass unser auch unsere Erotik, unser erotischer Verstand sich ganz viel entwickelt durch Kindheitserlebnisse, Erfahrungen, Prägung und einen Umgang damit. Ja, aber also zu deiner, ich schweife immer so aus, Annika, du darfst doch auch mal sagen. So,
ja, Gott sei Dank schweifst du aus.
Also ja, ich glaube, sich selber zu mögen, sich selber zu bewohnen, sich selber geil zu finden, zu wissen, was macht mich an, ist eine super, super Grundlage, um tollen, erfüllten Sex mit jemand anderem zu haben. Ja. Und manchmal hat man den Segen im Leben, auf jemand anderen zu treffen, der gefühlt das eigene Instrument fast noch besser spielen kann als man selber. Aber das ist nicht, nicht zwangsweise so. Also es ist, würde ich sagen, eher die Ausnahme. Und da mag ich auch ganz doll diese Analogie wieder von dem Bild mit dem Musikinstrument. Das hatten wir in der Sexological Bodywork Ausbildung. Dieses, wenn du dein Instrument gut spielen kannst und ich mein Instrument gut spielen kannst, dann können wir uns zusammen treffen und können jammen. Ja. Und für alle da draußen, die Musik selber machen, wissen ja, es gibt Leute, mit denen kann man so richtig geil musizieren zusammen. Und es gibt Leute, da funktioniert es nicht. Es ist, was nicht heißt, dass der andere nicht sein Instrument gut beherrscht und ich mein Instrument, aber wir kommen in keinen Flow miteinander.
Ja, voll.
Und dasselbe ist im Bereich Sexualität. Und wenn wir jetzt, ne, wenn wir jetzt beispielsweise in einer bezahlten Band sind, also wir haben jetzt einfach entschieden, dass wir das zusammen wuppen wollen und haben uns gemeinsam ausgerichtet, dann würden wir vielleicht auch gucken und trainieren, wie können wir denn besser miteinander harmonieren, was, wie tickst du, was brauche ich? Und dasselbe läuft bei Sex.
Und wir würden viel zusammen üben, auf jeden Fall.
Und wir würden uns regelmäßig zur Bandprobe treffen.
Yes.
Wir würden uns vermutlich wöchentlich, und wenn wir eine Profiband sind, dann an mehreren Tagen in der Woche zur Bandprobe treffen. Und das ist das, was ich ja auch Paaren empfehle. Das ist das, was auch ich nach 4 Jahren noch mit meinem Partner habe, dass wir einfach sinnliche Liebeszeiten haben, wo wir manchmal Dinge ausprobieren, wo wir, also überhaupt einfach diese Zeit sich zu nehmen.
Ja.
Und im Idealfall hat auch jeder noch seine individuelle, weil auch da wieder als Profimusiker, du spielst ja nicht nur in der Band oder auch als einigermaßen passabel, sondern du machst auch Zeiten alleine, wo du dich hinsetzt und sagst, okay, fuck, jetzt möchte ich aber Barré-Griffe lernen oder jetzt möchte ich gerne diesen Song üben. Und dasselbe kannst du sexuell machen. Also ich glaube wirklich, das ist vielleicht nochmal als kämpferische oder nicht, nein, als inspirierende Botschaft, dieses, du, der oder die du das jetzt dir anhörst oder zuschaust, du kannst alles lernen sexuell. Du kannst lernen, multiorgasmisch zu sein. Du kannst lernen, zu squirten. Du kannst lernen, Prostata-Orgasmen zu haben. Du kannst lernen, über Atmung Orgasmen auszulösen. Du kannst alles Mögliche lernen, aber es braucht Übung. Und üben fühlt sich halt nicht so geil an, sondern ist manchmal ein langer und ja, wo man so eine gewisse Frustrationstoleranz auch haben muss, Weg, der aber definitiv, das, also bin ich ganz fest davon überzeugt, der, wo du am Ende die Ernte einholen kannst.
Ja. Du, Britta, das war doch schon das perfekte Abschlusswort.
Ja.
Ja. Jetzt hätte ich nur noch eine einzige Frage, nämlich wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt endlich lernen, wie spiele ich denn mein Instrument richtig und wie spiele ich dann auch in der Band? Ich kann ja dann auch bei dir lernen.
Ja.
Gibt es auch andere Wege, auf denen ich, also hast du vielleicht, du hast schon einen Buchtipp genannt, was würdest du so dem Sex-Einsteiger empfehlen?
Ein Sex-Einsteiger. Also ich würde tatsächlich an der Stelle ganz, ich habe 2 Online-Kurse gemacht. Das sind so Kurse, so do-it-yourself, einmal eher mit Fokus auf Körper mit Vulva und Vagina und Brüsten und eher auf Fokus mit Körper mit Penis und Hoden und Prostata, wo du einfach ganz, ganz viel, glaube ich, an Wissen und an Inspiration bekommst, wie du dich selber oder dein Gegenüber anders berühren kannst, anders, also eine Wissensvermittlung stattfindet. Ansonsten, es gibt wahnsinnig viele Bücher, aber es gibt Podcasts, es gibt, aber ich denke, das Ganze lebt davon, dass du in die Umsetzung kommst. Und das ist so ein bisschen wie, ich habe auch hier zu Hause Yoga-Bücher rumliegen. So, ja, aber so richtig gut wird, wenn ich halt zum Yoga-Unterricht gehe. So, und daher auch ganz, ganz doll nochmal, weil da auch ein riesen Schamdeckel drauf ist, hast du ja selber schon gesagt. So, also es vermutlich haben nicht so viele Leute ein Thema damit zu sagen, ich gehe zum Yoga oder ich gehe zu einem Business-Coach oder weiß der Kuckuck, was man alles, zu was für einem Coach man gehen kann, als zu sagen, ich gehe zu einem Sex-Coach, weil ich einfach Bock habe, eine so geile, erfüllte Sexualität zu haben. Genau. Und das heißt auch einfach, sich jemanden zu suchen. Und da gibt es unterschiedliche Richtungen. Es gibt Leute, die ja auf einer Gesprächsebene arbeiten. Es gibt Leute, die wirklich körperlich mit dir arbeiten, wie Sexological Bodyworker. Aber ich empfehle dir, such dir jemanden. Also wenn du merkst, dass du jetzt schon ganz viele Bücher gelesen hast und wenn und es immer noch nicht so, ja, und du trotz der Bücher, ich jetzt mit meinem Yoga immer noch nicht so viel Yoga mache, so, dann such dir einen Sparring-Partner. Und ich finde, dafür sind halt Coaches geil, weil die sind ja so ein bisschen die Cheerleader, die so gucken, wo willst du hin und dir helfen, dran zu bleiben.
Definitiv. Also das wäre auch meine große Empfehlung, weil Bücher sind schön und gut, aber der Coach sieht dich halt auch und liest manchmal auch zwischen den Zeilen, ne? Oder oft und sagt, hey, guck doch da nochmal hin oder stellt gewisse Fragen. Und das können wir halt in der Regel ja alleine gar nicht so, die Themen zu hinterfragen, weil wir dann vielleicht doch die Muster haben, um nicht hingucken zu wollen. Und ich kann da dich als Coachin wärmstens empfehlen. Und alle Angebote, die es da draußen von dir gibt. Also guckt auf jeden Fall bei Britta vorbei. Auf Instagram bist du ja zu finden. Auf YouTube bist du mit ein paar Videos vertreten. Und ich glaube, es kommt auch noch ein Podcast, oder?
Es kommt auch noch ein Podcast. Der war heute wieder. Ja, es ist so ein bisschen so dieser kreative Prozess, den du jetzt sicher auch mit deinem Podcast durch hast. So dieses, fühlt sich ein bisschen an wie so eine Hexenküche, so welcher Name und welcher Schwerpunkt. Aber ich habe tatsächlich, ich meine, es gibt immer so 1000 Ideen, aber ja, ich rede noch nicht drüber. Aber ich habe eine gute.
Noch nicht verraten. Ja, mega. Gut. Schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel Wissen und Erfahrung mit uns geteilt hast und würde dir das Abschlusswort überlassen.
Annika, also erstmal vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Und an die Leute da draußen, wenn du authentisch leben möchtest, noch authentischer leben möchtest, dann schau dir auf jeden Fall deine Sexualität an, weil es ist deine Verbindung zu dir und es strahlt in alle anderen Lebensbereiche rein.
Perfekt.
Und wenn du dich manchmal fragst, warum Annika inzwischen so einen mega kreativen Flow hat, dann könnte das vielleicht, das weiß ich nicht, auch was mit diesem Thema zu tun haben.
Auf jeden Fall. Aber dazu wann anders mehr. Ich danke dir, Britta.
Einen schönen Tag.